Wie gut seid ihr da drin? So auf einer Skala von 1 bis 10, wer will, kann mal so zeigen, wie gut ihr seid. Ja. Also schon, also ja, geteilt, ist geteilt. So. Alle, die Gott beruft von seinem Volk Israel bis zu den Christen, uns Christen heute, sind zur Ruhe berufen. Was machst du, um zur Ruhe zu kommen, um zu entspannen? Also ich habe jetzt vor 2 Tagen festgestellt, ich kann ganz zur Ruhe kommen beim Gießen. So durch den Garten zu schlendern, im Gartenschlauch und zu gießen. Was ich noch mache, also wenn ich so richtig, richtig entspannt bin, dann stelle ich mich vor mein Bücherregal und schaue einfach da so ein bisschen drüber. Und dann nehme ich mal ein Buch raus, blätter ein bisschen rein. Wenn es mir nicht gefällt, stelle ich es wieder zurück. Nimm das nächste Buch, lese wieder ein bisschen, nimm es mit zum Sofa, setz mich hin und stöber da einfach ein bisschen rum. Ist jetzt schon ein bisschen länger her. Da saß ich auch auf dem Sofa und habe so durch die Wohnung geschaut, über die Bücherregale und war aber nicht so entspannt, weil Krieg in Europa war. Und ich habe mich gefragt, was würde ich mitnehmen, wenn ich fliehen müsste? Aus der Wohnung, von den Büchern. Also vielleicht nicht, wenn ich nur einen Rucksack mitnehmen könnte auf die Flucht, sondern wenn ich so ein Auto vollpacken könnte, was würde ich wirklich mitnehmen? Und was ich festgestellt habe, ist, dass es gedanklich mal gut tut, so zu entschlacken, sich zu fokussieren, was ist eigentlich wirklich wichtig. Ist es wichtig, die zweisprachige Übersetzung Mittelhochdeutsch-Deutsch vom Nibelungenlied mit einzupacken? Ist es wichtig, den Fernseher mitzunehmen? Der nimmt halt viel Platz weg. Ist es, was ist mit den Ordnern, wo Vorlesungen kopiert oder ausgedruckt drin sind? Oder mit wichtigen Zeugnissen? Aber mir geht es heute in erster Linie gar nicht darum, darüber zu reden, dass es gut tut, mal sich Gedanken zu machen, auf was es wirklich ankommt oder was wir mitnehmen würden, wenn wir fliehen müssten. Sondern mir geht es darum, darüber zu reden, dass wir in Zeiten der Unruhe, in der wir leben, zur Ruhe kommen können. Und wie das geht mit Krieg und Nöten und Ängsten, die wir in der Welt haben. Und wir wollen schrittweise vorgehen und uns unterschiedliche Ruhen anschauen, die es in der Bibel gibt. Also die ergänzen sich und das ist auch kein Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ich habe mal 6 Aspekte, also 6 Ruhen rausgegriffen. Und keine Angst, die sind auch nicht alle gleich lang, die Punkte. Ein erster Punkt, ich sag die kurz mal und dann gehen wir durch. Ein erster Punkt ist Gottes Ruhe in der Schöpfung. Dann das Sabbatgebot. Das dritte, das Sabbatjahr. Ein viertes, da gibt es dann noch einen Jubel oder einen Halljahr. Dann fünftens, ganz zentral, Ruhe bei Jesus. Und ein 6. Punkt, die letztendliche Ruhe. Also steigen wir ein in den 1. Punkt, Ruhe in der Schöpfung. Es geht nämlich direkt am Anfang in der Bibel los mit Ruhe. Kapitel 2, am 7. Tag hatte Gott das ganze Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Gott segnete ihn und machte ihn zu einem besonderen Tag, denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Wenn man das so liest, kann man ja denken, ja, ist ja schön für Gott, klingt ja schön. Nur wir leben halt in einer anderen Welt, da war halt ein Sündenfall dazwischen. Gott kann das ja leicht sagen, so, ne? Wir haben ja Zeiten der Unruhe. Also wenn ich nach einem Tag Hausarbeit schreiben, nach Hause kommen und Feierabend machen will und zur Ruhe kommen will und ich dann den Fehler mache, dass ich auf tagesschau.de gucke, dann denke ich, was ist denn los mit dieser Welt? Oder ich mache den Fehler, dass ich nochmal meine Mails öffne. In einer Rede zur Entschleunigung von einem Kommunikationsreferenten, die ich schon vor einiger Zeit gehört habe, hat derjenige Folgendes gesagt, das fand ich ganz gut. Zitat: Wir ballern uns die ganze Zeit zu mit Informationen. Wir müssen an einem Tag mehr Informationen verarbeiten als unsere Großeltern in einer Woche. Dafür bewegen wir uns in einer Woche ungefähr so viel wie unsere Großeltern an einem Tag. Also wir werden in dieser Zeit, Liesel hat es ja auch schon gesagt, mit Informationen zugeballert. Und wenn wir nicht lernen, davon abzuschalten, knallhart zu sagen, jetzt reicht's, jetzt mache ich das Handy aus, dann gehen wir kaputt. Und das Problem dabei ist ja, dass alle Informationskanäle uns vermitteln, dass es ganz dringend ist. Immer alles ist ganz dringend. Also ich kann es nicht haben, wenn da kleine rote Nachrichtenanzeiger an meinen Apps auf dem Handy sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Da gibt es auch diejenigen, denen macht das überhaupt nichts aus, wenn da steht 1325 neue Mails. Aber mich stresst das. Und diese Informationsflut, die verhindert, dass wir zur Ruhe kommen, wenn wir nicht aktiv dagegen angehen. Und natürlich, wir können bis zu einem gewissen Grad auf dieser Welt Ruhe erleben. Wir können einen Urlaubstag in der Therme machen und richtig entspannen. Wir können, wer Kinder hat, Kinder ins Bett schicken und einen gemütlichen Abend genießen. Oder wir können nach einem erfolgreichen Arbeitsleben in den Ruhestand gehen. Aber wirklich letztendliche Ruhe für unser Leben finden wir nur bei Gott. Und Menschen versuchen das immer wieder, Sinn und Ruhe in Dingen dieser Welt zu suchen. Aber das funktioniert nicht, weil in dieser Welt letztendlich Unruhe herrscht und wir Ruhe finden müssen außerhalb dieser Welt. Und das finden wir nur bei Gott. Und ich glaube, gerade in so Situationen, wie wir es haben mit Krieg, ist es offensichtlich doch, dass wir nichts in der Hand haben aus uns heraus, dass wir nichts selber tun können, um voll und ganz zur Ruhe zu kommen. Was bringt mir das schönste Haus mit den meisten Büchern, wenn die Bombe einschlägt? Was bringt mir ein volles Bankkonto und ein schönes Auto, wenn ich zu einem ungewissen Zeitpunkt aus der Welt gehen muss? Ein schönes Haus, viel Geld, eine intakte Familie sind toll und dafür dürfen wir Gott danken, aber sie bringen uns letztendlich keine seelische innere Ruhe, keinen Frieden für unser Leben. Und weltliche Ruhe, die wir bis zu einem gewissen Grad erleben können, und das ist mein Punkt hier, die können wir erleben, aber die ist nichts im Gegensatz zu Gottes echter Ruhe. Gott erschafft die Welt und dann ruht er. Also Gott hat Ruhe erfunden, er hat sie eingesetzt und wenn er sie erfunden hat, dann kann er auch damit machen, was er will. Und das tut er, nämlich er verteilt Ruhe. Gott gibt den Menschen Anteil an seiner Ruhe. Und damit sind wir bei dem zweiten Punkt, nämlich das Sabbatgebot. Oder wie ich in einem Buch vom ICF gelesen habe, die als Überschrift haben die gesagt, arbeite nicht mehr als Gott. Arbeite nicht mehr als Gott. Gott sagt zu seinem Volk, zu Israel, denk an den Sabbattag und überlass ihn Gott. 6 Tage hast du, um all deine Arbeit zu tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für Jahwe, deinen Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch dein Sohn oder deine Tochter, weder dein Sklave noch deine Sklavin, nicht einmal dein Vieh oder der Fremde, der in deinem Ort wohnt. Denn in 6 Tagen hat Jahwe den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was dazugehört. Am 7. Tag aber ruhte er. Deshalb hat er den Sabbattag gesegnet und für sich bestimmt. 3 Fragen wollen wir uns hierbei kurz anschauen, nämlich ganz kurz, was bedeutet Sabbat? 2. Gilt das Gebot für uns heute noch? Und drittens, wie schaut ein Sabbat praktisch aus? Also zum Ersten, was bedeutet Sabbat? Sabbat ist hebräisch und bedeutet ruhen oder aufhören. Also wie Gott, nachdem er die Welt geschaffen hat, die Arbeit niedergelegt hat und zur Ruhe gekommen ist. Die Arbeit niederzulegen, Pause machen, das ist Sabbat. Juden halten ja den Sabbat von Freitagabend nach Sonnenuntergang bis Samstagabend. Und wir feiern heute am Sonntag den Sabbat. Das geht darauf zurück, dass Jesus an einem Sonntag auferstanden ist und deswegen Christen angefangen haben, an diesem Auferstehungstag Gottesdienste zu feiern. Und Kaiser Konstantin hat dann 321 nach Christus den Sonntag als verpflichtenden Feiertag festgesetzt. Ein zweites, gilt das Gebot für uns heute noch? Also ist das Gebot allein ein Gebot für Israel und für uns Christen, die wir im neuen Bund leben, nicht mehr relevant, nicht mehr verbindlich? Oder ist es für uns Christen ein Gebot, einen Sabbattag in der Woche zu machen? Ich würde die Frage mit einem klaren Jein beantworten. Auf der einen Seite sagt Paulus in Kolosser 2, 16 bis 17 ganz klar, ich lese das mal vor, lasst euch deshalb von niemandem verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feste oder Feiertage oder Sabbate nicht einhaltet. Beachtet. Das ist ja nur ein Schatten auf Kommendes hin, was aber in Christus schon Wirklichkeit, leibhaftige Wirklichkeit ist. Also, Paulus sagt, wenn ihr den Sabbat nicht einhaltet, dann niemand soll euch dafür verurteilen. Auf der anderen Seite müssen wir bei alttestamentlichen Gesetzen immer schauen, ob ein Wesenszug oder ein Prinzip Gottes dahinter steht, was sich nicht verändert hat, was damals wie heute gleich geblieben ist. Und da sehen wir, dass die Begründung vom Sabbat in Vers 11 anfängt mit denn, ne? Also gibt einen Grund an. Das liegt nicht irgendwo in der Kultur damals, die Begründung, sondern die ist in der Schöpfung verankert. Denn in 6 Tagen hat Jahwe den Himmel und die Erde gemacht. Also weil Gott nach 6 Tagen Arbeit den 7. Tag freigemacht hat, soll Israel das auch machen. Weil Gott nach 6 Tagen Arbeit den 7. Tag freigemacht hat, sollen wir als Christen das auch tun und Gott damit nachahmen. Also es ist Gottes guter Plan für den Menschen, einen Ruhetag in der Woche zu machen. Deswegen ein klares Jein. Ein drittes kurz, wie schaut jetzt das praktisch aus? Ein Ruhetag. Israel hatte da besondere Gebote, nicht zu arbeiten, kein Feuer anzuzünden, Essen sollte am Vortag vorbereitet werden, man sollte daheim bleiben. Aber auch da macht Jesus klar, dass der Sinn des Sabbats nicht ist, streng Gebote zu befolgen, sondern dass, Markus 2, 27, der Sabbat für den Menschen geschaffen ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Also deswegen liegt es an uns, wenn es praktisch werden soll, zu schauen, was bringt uns zur Ruhe. Ich glaube, das ist bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich. Also extrovertierte Menschen oder introvertierte Menschen. Extrovertierte Menschen brauchen weniger Zeit für sich. Introvertierte Menschen brauchen mehr Zeit alleine. Also ob ich jetzt sonntags draußen spazieren gehe alleine oder mich ins Café, ins Getümmel stürze, in die Menschenmassen, das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden, wie er den Ruhetag gestaltet. Und ich glaube, für Studenten und Schüler ist es auch noch mal mehr eine Versuchung, 7 Tage die Woche durchzulernen, als jetzt für einen, der 5 Tage die Woche im Büro ist. Der kommt wahrscheinlich weniger auf die Idee, mal sonntags ins Büro zu fahren und noch eine Schicht zu schieben. Ich habe auch gelesen, fand ich auch ganz spannend. Der Hamburger Fischmarkt, der regelt das so. Der hat an Sonn- und Feiertagen offen. Und der beginnt im Sommer um 5 Uhr morgens und im Winter um 7. Also unmenschliche Zeiten, finde ich. Aber endet bereits um 9.30 Uhr. Und die frühen Öffnungszeiten gehen auf den historischen Fischmarkt zurück, der also seit 1703 abgehalten wird, weil nämlich der leicht verderbliche Fisch Sonntagmorgen schon vor dem Kirchgang um 10 verkauft werden sollte. Also ich weiß nicht, wie die das genau vorstellen. Dann haben die Leute halt den Fisch mit in Gottesdienst genommen oder so. Also weiß ich nicht, aber genau. Fand ich spannend, habe ich auf Wikipedia gelesen. Und ein generelles Problem, was uns die Gesellschaft ja noch vermittelt, ist, 24/7 durchzuarbeiten, ist das Ideal. Also je voller dein Tag, je gestresster du bist, ich glaube, desto unterschwellig zumindest, desto mehr Anerkennung bekommst du dazu. Wenn man sagt, ach, ich habe heute richtig schön bis 10:30 ausgeschlafen, dann bist du in den Augen der Gesellschaft nicht die fleißige Ameise, sondern eher der faule Senkel. Wobei es auch einfach mal, ich glaube, das Geistlichste sein könnte, auszuschlafen. Es gibt noch ein paar Punkte, die wichtig sind bei der Gestaltung des Ruhetags, weil Gottes Ruhetag ist nicht dazu da, einen menschlichen Ego-Trip zu fahren. Erstens hat Gott den Ruhetag eingerichtet, um Gemeinschaft mit dem Menschen zu haben. Dass wir uns auf ihn ausrichten und auch Gemeinschaft mit Gott haben, Zeit mit ihm verbringen. Ein zweites, was noch wichtig ist, wenn alles drunter und drüber geht, ne, in unserem Leben, wenn als Schüler und Student die Klausurenphase ist oder daheim die Kinder die Bude abreißen oder ich weiß nicht was, auf Arbeit alles drunter und drüber geht, quasi man mehr zu tun hat, als man Zeit hat, und sich dann einen Sonntag frei nimmt und nichts macht, dann ist das ein Bekenntnis, dass man sagt, egal wie es brennt, ich richte mein Leben nach Gottes gutem Plan aus. Und ich mache den Sonntag frei und ich vertraue Gott, dass es trotzdem funktioniert. Dass Gott mein Leben trotzdem gelingen lässt. Und das ist auch ein Punkt. Wir sollen nämlich nicht nur dann einen Ruhetag machen, wenn wir eh Zeit dazu haben. Sondern, und das brauchen wir dann ja auch besonders, wenn es brennt. Das ist Ausdruck, wie gesagt, ein Bekenntnis und es ist auch Vertrauen, was wir Gott gegenüberbringen, wie gesagt, zu sagen, du lässt mein Leben trotzdem gelingen. Und es ist auch übrigens Gnade, zu sagen, ich springe auf Gottes Ruhezug auf. Es ist Gottes Gnade für mich, dass ich einen Tag in der Woche nichts tun muss. Also Gott schenkt uns einen freien Tag in der Woche und wir fragen, muss ich das jetzt einhalten? Das ist wie, wenn dir jemand ein Geschenk gibt und du fragst, muss ich das jetzt annehmen? Wir finden in der Bibel noch zwei weitere Arten von Sabbaten, sage ich jetzt mal, Sabbaten. Die schneiden wir jetzt nur ganz kurz an. Stell dir vor, das ist vielleicht jetzt ein bisschen abstruses Beispiel, aber mir ist kein besseres eingefallen. Du arbeitest in der Firma und alle 7 Jahre, wie das so ist mit Computern, muss ein neues Betriebssystem draufgespielt werden. Und wir wissen ja, das ist ein bisschen komplizierter, so mit Updates und so. Das dauert ein ganzes Jahr. Und in diesem Jahr kannst du nichts arbeiten und dein Chef sagt, kein Problem, gehst du nach Hause, ich bezahle dich trotzdem weiter, ihr alle habt frei, kommt in einem Jahr wieder. Abstrus, aber Realität, herzlich willkommen im Sabbatjahr. Der dritte Punkt. Sechs Tage sollst du dein Feld bestellen und deinen Weinberg beschneiden und ihre Erträge einbringen, aber im siebten Jahr soll das Land ein Sabbat haben, ein Ruhejahr, ein Sabbat für Jahwe. Dann sollst du dein Feld nicht bestellen und deinen Weinberg nicht beschneiden. Was nach deiner Ernte wächst, sollst du nicht einsammeln und die Trauben deines unbeschnittenen Weinstocks sollst du nicht abschneiden. Es soll ein Sabbatjahr sein für das Land. Was das Land aber während des Sabbats hervorbringt, soll euch und allen, die bei euch leben, zur Nahrung dienen. Deinen Sklaven und Sklavinnen, deinen Tagelöhnern und Gastarbeitern. Auch deinem Vieh und dem Wild in deinem Land soll sein Ertrag zur Speise dienen. Israel soll lernen, in Abhängigkeit von Gott zu leben. Und Gott verpflichtet sich für die Zeit, wo sie nicht anbauen, zu sorgen. Felder sollen also alle sieben Jahre nicht bebaut werden. Das ist quasi ja systematisch ein Wunderabo. Alle sieben Jahre erlebt Israel, dass Gott sie versorgt. Stell dir vor, du bist Landwirt und hast den Auftrag, alle sieben Jahre nicht das Feld zu bestellen, nicht zu arbeiten. Also ich glaube, das ist ein größerer Vertrauensschritt, als einfach zu sagen, ich mache mal einen Tag in der Woche frei. Und wenn das aber wirklich funktioniert, ne, dann, die hatten ja Zeit. Ein ganzes Jahr Zeit. Die Tora zu studieren, auf eine Bibelschule zu gehen, was weiß ich. Und damit kenne ich mich jetzt auch nicht aus, aber es soll ja, das ist ja auch der Hintergrund, das Land fruchtbar halten, wenn es immer wieder mal brach liegt. Also, die Bibel berichtet davon, mal ein Sabbatjahr zu machen. Wenn dich jetzt dein Arbeitgeber aus unverständlichen, nicht nachvollziehbaren Gründen nicht mal für ein ganzes Jahr einfach gehen lässt, nach Hause schickt, dann mach doch mal einen längeren Urlaub. Ein viertes, das sogenannte Jubel- oder Halljahr. Zähl dir sieben Sabbatjahre ab, also sieben mal sieben Jahre, sodass insgesamt 49 Jahre vergangen sind. Dann sollst du am 10. Oktober den Schofar, das Signalhorn, blasen. Am Versöhnungstag sollt ihr den Schofar im ganzen Land erschallen lassen. Dieses 50. Land sollt ihr für heilig erklären und überall im Land eine Freilassung für seine Bewohner ausrufen. In diesem Jubeljahr soll jeder wieder zu seinem Eigentum kommen. Das finde ich auch krass. Alles, was verkauft wurde in 50 Jahren, ist nach 50 Jahren wieder an den ursprünglichen Eigentümer zurückgegangen. Das heißt, man konnte quasi in Israel maximal für 50 Jahre etwas pachten. Gut, ich glaube, da gab es auch noch ein bisschen Ausnahmen, aber so grundsätzlich, nach 50 Jahren kommt alles wieder zurück an den Eigentümer. Und die Aussage dahinter ist, das Land gehört Gott. Das ruft einem vor Augen, das Materielle, das habe ich nicht letztendlich in meiner Hand. Das ist nicht meins. Jeder bekommt das zurück, was ihm ursprünglich Gott gegeben hat. Gut, das hat jetzt nichts explizit mit Ruhe zu tun, aber es hat doch was mit irgendwie einem geordneten Leben zu tun und damit auch wieder alles kommt an seinen Platz und das ist auch wichtig, um zur Ruhe zu kommen. Und Jesus bezieht sich darauf in Lukas 4, weil Jesus ist gekommen, um auszurufen das Gnadenjahr Jahwes. Er hat mir das, Lukas 4, 18b, er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehend werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Ich soll verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. Jetzt sind wir bei Jesus angekommen und wir bleiben jetzt auch bei Jesus. Wir haben vorhin schon Kolosser 2, Vers 17 gelesen und gesehen, dass die Verheißung die auf dem Sabbat liegt, nämlich letztendlich zur Ruhe zu kommen, sich in Jesus erfüllt hat. Und was das bedeutet, dazu gibt es einen fünften Punkt. Und dieser fünfte Punkt, der ist der wichtigste von allen, nämlich die Ruhe bei Jesus. Wer keine Ruhe bei Jesus hat, weil er Jesus nicht kennt, weil er Jesus noch nicht in seinem Leben aufgenommen hat, der kann Sonntage frei machen, der kann Sabbatjahre machen, Jubeljahre feiern, Halljahre erleben, aber der wird nie letztendlich seelische Ruhe finden. Jesus ruft, haben wir heute auch schon die Bibelstelle gehört, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Menschen versuchen, zur Ruhe zu kommen. Aber in der Welt, in der wir leben, geht das nicht letztendlich. Die Welt vermittelt uns keine letztendliche Ruhe. Aber Jesus ruft, kommt her zu mir. Bei mir könnt ihr eure Sünden abladen. Bei mir findet ihr Frieden mit Gott. Ostern ist schon etwas her, als wir bewusst daran gedacht haben, dass Jesus Frieden mit Gott gemacht hat, dass er unsere Sünden auf sich genommen hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr über Jesu Kreuzigung nachdenkt. Wahrscheinlich denken viele, das Schlimme, was Jesus erlebt hat, das ist sein Leiden. Dass er eine Dornenkrone aufgekriegt hat, er wurde geschlagen, er hat geblutet, er musste das schwere Kreuz tragen und schließlich hat er Nägel durch die Hände geschlagen bekommen, dann hing er am Kreuz. Aber das ist eigentlich nicht wirklich das Schlimme, was Jesus erlitten hat. Weil viele Menschen wurden auf die gleiche Art und Weise gekreuzigt, teilweise auf grausamere Art. Das Schlimme, was Jesus erlebt hat, das ist die ganze Sündenlast der Welt, die ganzen Sünden von uns auf sich zu nehmen, dass die auf ihn geladen wurden und er dafür bestraft wurde. Und Gott in dem Moment sein Angesicht von seinem Sohn abwendet. Jesus betet ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann wird's dunkel. Das ist wie so ein Hollywood-Film, wenn der Tiefpunkt erreicht ist. Der Held ist besiegt, es gibt keine Hoffnung mehr. Aber dann kommt das große Comeback. Nur, dass jeder Hollywood-Film in den Schatten gestellt wird von der Ostergeschichte. Weil dann steht Jesus von den Toten auf. Auch das sagen wir so lapidar einfach daher. Aber stellt euch mal vor, ihr geht auf eine Beerdigung und drei Tage später steht der Verstorbene plötzlich wieder im Raum. Und nicht nur das, sondern deine Schuld, die Beziehung zu Gott gestört hat, die ist bezahlt. Weggewischt. Und deswegen können wir zur Ruhe kommen. Es gibt Hindernisse, die verhindern, dass wir zu dieser letztendlichen seelischen Ruhe kommen. Nämlich, ich habe am Anfang schon gesagt, wenn wir nicht abschalten von unserem Smartphone. Und wer jetzt das Smartphone parat hat, hol es wirklich jetzt mal gerne raus und schaut mal, wie viel Bildschirmzeit ihr habt. Also bei Apple heißt das Bildschirmzeit in den Einstellungen. Bei Android-Geräten findet ihr das unter dem Menüpunkt Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung. Ich weiß, wer andere Geräte hat, müsst ihr selber herausfinden irgendwie. Da kann man sehen, Tagesdurchschnitt, meins ist bei 2 Stunden 15 Minuten. Das sind 22% weniger als die letzte Woche. 2 Stunden 15 Minuten. Ähm, Ich weiß nicht, was bei euch da steht. Das ist keine böse Zeit, die hier steht. Du kannst ja dein Handy zum Guten und Sinnvollen verwenden oder für die Arbeit. Aber die Frage ist, hält dich deine Mediennutzung davon ab, zu Gott zu kommen? Wie viele Stunden Bildschirmzeit hast du und wie viele Stunden Bildschirmzeit willst du eigentlich haben? Oder wie viele Stunden verbringst du mit geistlichen Dingen? Also wir müssen die Informationsflut bezwingen, damit sie nicht über uns herrscht. Das ist das eine, was ein Hindernis, was verhindert, dass wir zur Ruhe kommen können. Ein anderes, was verhindert, dass wir zur Ruhe kommen können, ist Sünde. Sünde trennt von Gott. Und wenn wir Sünde im Leben haben, die wir nicht bekannt haben, dann werden wir, wie das bei Kain steht, der den Mord an seinem Bruder nie wirklich eingestanden hat, ein unstetiges und flüchtiges Leben führen, fern von Gottes Angesicht. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Und wenn wir das tun, dann schickt Gott seinen Geist, der in uns göttlichen Frieden und Ruhe bewirkt. Und diese Ruhe ist schon jetzt erfahrbar, in gewisser Weise, aber wird eines Tages erst letztendlich vollendet sein. Schon jetzt, aber erst dann vollendet. Wir können schon jetzt erleben, dass wir Frieden mit Gott haben, wenn wir wissen, dass unsere Sünden vergeben sind und sie uns nicht mehr trennen von ihm. Aber der Frieden, diese Freude, die das mit sich bringt, die wird auf der Erde angefochten sein bis zum Schluss. Und damit sind wir bei unserem letzten Punkt, nämlich der sechste Punkt, die letzte Ruhe. Eine Hebräerstelle. Denn wenn Josua das Volk schon in die eigentliche Ruhe hineingeführt hätte, worum geht's hier? Hier wird das Land Kanaan sinnbildlich für die Ruhe angesehen und darauf Bezug genommen, dass die Exodus-Generation nicht ins verheißene Land gekommen ist, sondern in der Wüste so lange umherirren musste, bis die Generation gestorben ist und erst die nächste Generation eintreten konnte ins Land Kanaan, in die Ruhe, aber auch noch nicht in die letztendliche Ruhe. Also, wenn Josua das Volk schon in die eigentliche Ruhe, ins Land Kanaan, hineingeführt hätte, würde Gott nicht später von einem anderen Tag geredet haben. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes. Denn wer in diese Ruhe hineinkommt, wird sich von all seiner Arbeit ausruhen, so wie Gott von der seinen ruht. Wir wollen deshalb alles daran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen, um nicht wie jene frühere Generation durch den gleichen Ungehorsam zu Fall zu kommen. Es gibt also noch eine letztendliche herrliche Ruhe bei Gott im Himmel für die, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Und vielleicht hilft uns da das Bild von Hurricanes. Wenn man so ein Satellitenbild anschaut, das sieht man hier jetzt schlecht, aber ihr wisst, da gibt es in der Mitte, wir haben es vorhin im Video auch gesehen, das Auge im Sturm. In der Mitte, ein weißer Strudel und in der Mitte ist ein Loch und da ist komplette Windstille. Und Christen befinden sich mit dem Frieden, der Ruhe, die sie haben, die wir haben, in der Mitte des Hurrikans. Da ist es windstill. Wenn man nach links und nach rechts schaut, da fliegen Ziegel, Häuser, Bäume, Regenschirme, alles durch die Luft, wie man das aus den Nachrichten kennt. Auch alle Menschen rennen panisch durch die Gegend. Aber das ist unsere Stellung. Dazu sind wir berufen, im Auge des Sturms zu stehen und andere Menschen von außen damit reinzuziehen. Und es wird aber auf dieser Erde immer Hurrikans geben. Erst im Himmel Und das ist die letztendliche Ruhe, von der die Hebräerstelle spricht, wird es keine Hurricanes mehr geben. Da gibt es keine durch die Luft fliegenden Bäume mehr, sondern absolute, absolute Windstille ohne Hurricanes. Es gibt keine biblische Aufforderung, die heißt, macht's euch schön kuschelig auf dieser Welt. Macht's euch gemütlich, hängt euer Herz möglichst an viel, igelt euch ein in euren Luxus. Nee, sondern geht raus, dient den Menschen. Ein Hurricane ist nicht kuschelig. Das muss ich mir auch immer wieder sagen, weil ich in einem Deutschland groß geworden bin, in dem Luxus herrscht. Und wir müssen uns aber auch in dieser Welt, in der Anfechtung, in der wir leben, in der Welt mit Kriegen und Nöten, keine Sorgen machen, weil Jesus gesagt hat, das ist normal. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Ruhe für die Seele findet man nur bei dem, der sie geschaffen hat. Gottes Ruhe. Das war der erste Punkt. Wenn die Zweifel kommen, dann wirf sie auf Gott. Wenn Sorgen kommen, leg sie nieder ans Kreuz. Und wenn Angst und Verzweiflung, Depression und Not in dein Leben reinbricht, dann renn zum Schöpfer. Bei ihm gibt es Ruhe. Gott hat Ruhe erschaffen und seinem Volk und seinen Kindern verschiedene Möglichkeiten gegeben, mit dem Ruhetag, mit dem Sabbatjahr, mit Urlaub zur Ruhe zu kommen. Und diese ganzen Ruhen, die weisen auf die ultimative Ruhe hin, die es bei Jesus zu finden gibt. In dieser Welt der Unruhe, lasst uns bei Gott zur Ruhe kommen. Amen. Lasst uns noch beten. Jesus, wir leben in einer Welt, in der keine Ruhe herrscht, in der Unruhe herrscht, in der Nöte, Ängste, Sorgen diese Welt beherrschen. Und wir wollen aber bei dir zur Ruhe kommen. Und wir danken dir, dass du die Möglichkeit geschaffen hast, die vielen Möglichkeiten, die praktischen Möglichkeiten in dieser Welt schon zur Ruhe zu kommen und die ultimative Möglichkeit, bei dir seelische Ruhe zu finden. Danke, dass wir auch eine Hoffnung haben auf wirklich die letztendliche Ruhe, die noch vor uns liegt. Und danke, dass du uns durchträgst, dass du uns im Hurricane nah bist, bei uns bist und uns begegnen möchtest und uns diese Ruhe schenkst. Amen. Amen.